Deutschlandfunk. Zwischentöne.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.
Die Zwischentöne heute mit Joachim Scholl und einem Mann, einem Gast, für den die Feierlichkeiten zum anstehenden 30. Jahrestag des Mauerfalls wohl Besonderes bedeuten. Denn er ist vor nun bald 60 Jahren direkt nach dem Mauerbau aktiv dagegen vorgegangen. Burkhard Feigl heißt er. Und er war einer der ersten Fluchthelfer, der schließlich nahezu 650 DDR-Bürger in den Westen schleuste über viele Jahre und nicht selten unter Lebensgefahr. Beruflich hat er später ein erfolgreiches Leben als Mediziner, als Orthopäde in Süddeutschland geführt. Jetzt wohnt er schon seit längerem wieder in der Stadt, in der alles begann, in Berlin, als Autor, Schriftsteller und Dokumentarist dieses historischen Kapitels der Fluchthilfe. Guten Tag, Burkhard Feigl.
Hallo.
In knapp drei Wochen, Herr Feigl, da jährt sich dieser 9. November 1989 zum 30. Mal. Eine ganze Epoche ist das jetzt her. Wo und wie haben Sie denn dieses sensationelle Ereignis damals verfolgt, wahrgenommen?
In Stuttgart am Fernseher, weil meine Frau mich angerufen hat und meinte, die Mauer fällt. Ich dachte nur, es sei nur ein Trick, um mich nach Hause zu holen, weil ich gerne bis 1, 2 nachts gearbeitet habe. Und dann bin ich halt doch nach Hause gegangen, aber dann habe ich den Rest der Nacht von uns geheult. Aber in der Zeit hat ja nun ganz Berlin und halb Deutschland geheult. Also insofern ist das Heulen nichts Besonderes.
Das heißt, im ersten Moment haben Sie es nicht geglaubt, ja?
Ja, natürlich, weil ich dachte, das ist ein Trick meiner Frau. Weil die Mauer kann nicht fallen, was soll's. Das war völlig undenkbar. Ich habe lieber gedacht, man könnte Berlin auf der Schwäbischen Alb wieder aufbauen. Dann hätten wir eine schöne Umgebung und sollte das im Osten überlassen. Jetzt gibt es keinen Streit mehr. Aber nein, also mit dem Mauerfall habe ich nicht gerechnet.
Stell mir das gerade so vor, so ein Insider, Fluchthelfer-Insider-Witz. Huhu, die Mauer ist gefallen. Ha, ha, ha. War das denn, Herr Feigl, dann ein besonderer Triumph für Sie oder ist das ein falsches Wort für Ihre Gefühle?
Es war einerseits ein totaler Triumph, wobei ich weniger an mich gedacht habe, dass ich triumphiere, dass ich vielleicht ein winziges Stückchen mit dazu beigetragen habe. Das wurde mir später erst aufgedrängt eigentlich. Meine Idee war, jetzt kriegen die Leute genau das, was ich wollte. Sie können jetzt reden, sie können diskutieren, sie können denken, was sie wollen. Das war ja für mich die Freiheit, zu diskutieren, schon von der Schule her. Mein Vater ist sehr früh gefallen im Krieg, deshalb hat die Schule vielleicht, ich deute das jetzt mal psychologisch so, einen größeren Einfluss auf mich gehabt als andere Schulen. Aber auf meine Schule waren eben einige Jahre vor mir die Stauffenberg-Brüder gegangen. Da war Fritz Bauer Schüler. Da war Professor Huber, der die Weiße Rose in München organisiert hat, war drauf. Das heißt, Loriot auch, aber das ist jetzt, hat mich jetzt nicht so berührt. Aber ich meine, die anderen haben eben doch einen Geist gehabt und erzeugt und hinterlassen, der auch für mich dann sehr bedeutend wurde. Einfach, dass man ja eigentlich froh ist, wenn jemand anderer Meinung war, wenn man dann darüber diskutieren konnte. Weil nicht so, wie ich es dann später im Osten erfahren habe, ja, du magst mich nicht, wenn du anderer Meinung bist. Also völlig nein, genau das Gegenteil. Und dass man eben frei ist im Reden, im Denken, in allem. Das war mein Ziel für die Leute, die ich rübergeholt habe. Und jetzt hatten sie plötzlich das Ziel. Das war für mich unglaublich. Das war wirklich, ja, die Krönung alles dessen, was ich gedacht und getan habe.
Wir werden uns mit Ihnen intensiv erinnern, Burkhard Feigl, an diese früheren Zeiten von 1961 bis 1970 waren Sie in Berlin, waren ein Fluchthelfer. Es folgten dann Jahrzehnte eines, ich sag's mal in Anführungszeichen, normalen Lebens mit Beruf und Familie. 2007, jetzt im Ruhestand sind Sie aber nach Berlin zurückgekehrt, um ja ein Historiker und ein Schriftsteller nochmal in eigener Sache zu werden. Gerade ist eine neue, sehr stark erweiterte Ausgabe Ihres Buches Wege durch die Mauer frisch erschienen. Was hat Sie denn angetrieben, dieser Zeitgeschichte mit Ihren vielen Geschichten natürlich jetzt auf diese Weise so nachzugehen?
Es gab einige Unstimmigkeiten in der Betrachtung. Zum Beispiel wurde lange Zeit wurden Fluchthelfer generell als Ganoven oder Halbganoven oder irgendwas betrachtet, was sie ab, würde ich mal sagen, 1972, als das Transitabkommen geschlossen wurde, ja in vielen Fällen auch waren, wo es also den Leuten mehr ums Geld ging, die dann eben die Not anderer Menschen ausgenutzt haben. Aber das war natürlich in meiner Situation, die ich ja ganz am Anfang dabei war, völlig, völlig anders. Wir hatten einige Credos und eines der Credos war, ein Flüchtling darf für seine Flucht nichts bezahlen. Der hat sowieso nichts. Aber der Westen, die Leute, aber vor allem die Politik oder die Industrie oder auch die Kirchen, die müssten doch dafür bezahlen. Das war auch der Grund, warum wir dann gnadenlos Schulden gemacht haben. Ich hatte als kleiner Student dann 50.000 Mark Schulden, weil ich mir eigentlich sicher war, ja, die überlegen nur einen Weg, wie sie uns das Geld zuschieben können. Irgendeinen Reptilienfonds oder so, irgendwas gab es ja nicht. Aber sie müssen einfach Wege überlegen, wie sie uns da das Geld zukommen lassen. Und, aber da ist nie was gekommen. Von der Politik habe ich zum Beispiel nie etwas bekommen. Von der Kirche, von Adligen, von der Industrie eben genauso wenig. Da hat uns auch der Verfassungsschutz Prügel zwischen die Beine geworfen, weil wir damals eine jugendlich naive Einstellung hatten, mit Geheimdiensten arbeitet man nicht zusammen. Das war obsolet, das kann man nicht tun. Es gab Fluchthelfer, die mit CIA oder Verfassungsschutz zusammengearbeitet haben, zu ihrem großen Nutzen. Sie hatten Geld, sie hatten Pässe, sie hatten alles, was sie brauchten. Und wir mussten es alles irgendwie versuchen, über andere Wege zu bekommen. Also es wäre sehr viel sinnvoller gewesen, hier die Zusammenarbeit zu suchen und nicht abzulehnen, so als jugendlicher Schnösel, der sagt, allein mit Geheimdiensten machen wir nichts.
Jetzt haben Sie schon etliche Punkte angesprochen, Burkhard Feigl, die wir noch vertiefen werden und die Sie noch ein bisschen genauer erzählen müssen. Denn das mit dem Geheimdienst zum Beispiel oder mit der Finanzierung, das sind natürlich wirklich interessante Punkte und die niemand mehr heute, sag ich mal, auf dem Schirm hat, der sich nicht so intensiv damit beschäftigt. Bevor wir mit Ihnen aber in diese dramatische Zeit ab dem Mauerbau zurückgehen, soll der musische Mensch in Ihnen zu seinem Recht kommen. Sie sind zeitlebens nämlich auch ein engagierter Musikus gewesen. Sie spielen Geige, waren Mitglied im Orchesterverein Stuttgart, ein halbprofessionelles Ensemble, wie Sie es selber ganz bescheiden nennen. Über bald 20 Jahre haben Sie das Orchester sogar geleitet. An Ihnen scheint es ja doch fast ein professioneller Musiker verloren gegangen zu sein, oder? War das ein geheimer Traum?
Ja, ich weiß nicht, wie weit ich es als Musiker gebracht hätte. Also ich denke, es gibt Leute, die sind wirklich musikalisch und erkennen bei 3 Tönen schon jedes Musikstück oder irgendwas. Und ich erkenne das erst vielleicht bei 5 Tönen. Also insofern gibt es sicher eine ganze Reihe berufener Menschen, die mit Musik umgehen. Also ich glaube, ich hätte das nicht, als Musiker nicht sehr weit gebracht. Ich bin ein begeisterter, ja, Liebhaber-Musiker, so kann man vielleicht sagen. Und in der Form habe ich eben dann 30 Jahre tatsächlich in diesem Orchester mitgespielt und mir dadurch ja die Musik erst eröffnet, bis hinein in die moderne Musik, aber vor allem die Romantiker, mit denen habe ich vorher nicht so viel am Hut gehabt und dann eben später auch die Weiterentwicklung in Gegenwartsmusik und da habe ich doch im Mitspielen eine ganze Menge davon profitiert.
Jedenfalls haben Sie uns ein hochklassisches Musikprogramm zusammengestellt. Wir beginnen mit einem Streichquartett von Joseph Haydn, Opus 64, das sogenannte Lerchenquartett. Das erinnert Sie, wie ich schon weiß, an ganz frühe Jahre, nicht wahr?
Es war mein erstes Stück, was ich öffentlich aufgeführt habe. Zweite Geige, nicht erste. Die erste ist ja bei Haydn immer virtuos. Die zweite, dritte, vierte, also Cello und Bratsche, machen ja mehr eher Schrumm. Aber dann die erste Geige hat eine junge Dame gespielt und ich durfte also ein bisschen Schrumm machen dazu. Also insofern war das nicht so schwierig, aber es war immerhin mein erster öffentlicher Auftritt mit, ich weiß nicht, 16 oder 17 Jahren.
Und wir hören den Beginn mit den 4 Musikern vom Quatuor Mosaik.
Thank you.
Aus dem Lerchenquartett von Josef Haydn hier in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Heute mit Burkhard Feigl zu Gast. Er war einer der aktivsten und erfolgreichsten Fluchthelfer nach dem Mauerbau. Und in diese Zeit versetzen wir uns jetzt mit Ihnen, Herr Feigl, in den August 1961 auf den Campus der Freien Universität Berlin, wo Sie Medizin studierten und vermutlich nicht im Traum daran dachten, was jetzt nach dem 13. August so alles losging, so alles passierte. Ja, wie ging es denn los? Wie wurden Sie Fluchthelfer?
Ich war zur Zeit des Mauerbaus, oder es war ja, Mauerbau war ja sowieso nicht am 13. August, sondern 3-4 Tage später, aber der Schließung der Grenze mit Stacheldraht und Barrieren. Aber zu dieser Zeit war ich gar nicht in Berlin. Und deshalb war meine erste Sorge, als ich gehört habe, die Mauer wird geschlossen, komme ich überhaupt nach Berlin? Wenn ich nach Berlin komme, komme ich überhaupt wieder raus? Oder kidnappen die uns als Erntehelfer? War ja Sommerzeit. Oder was auch immer. Also ich habe zuerst mal gedacht, wie ich und mich und mein Studium irgendwie über die Zeit retten könnte. Das Erlebnis kam dann erst am 30. Oktober, dem letzten Tag in den Semesterferien, bevor ich dann wieder ins Semester starten wollte, als mich dann beim Eintragen in die Listen für die Praktika ein Freund fragte, machst du mit? Wir holen die Leute rüber, die jetzt drüben eingeschlossen sind, die bisher an der FU studiert haben und jetzt nicht weiter studieren können und sich in der Produktion bewähren müssen. Du hast doch einen westdeutschen Ausweis und kannst noch rüber. Dazu muss man notieren, dass die Westberliner schon ab dem 23. August 1961 nicht mehr rüber durften, weil in dieser kurzen Zeit, 13. bis 22. August, bereits 6.100 Flüchtlinge geholt worden waren von Westberlin. Da hat die Oma ihre Enkel geholt und so weiter. Das heißt, da der Osten hat dann einfach die Westberliner ausgesperrt. Dadurch konnten nur noch Ausländer und Westdeutsche rüber. Und ich hatte tatsächlich einen westdeutschen Ausweis und konnte deshalb Kurierdienste für eine Gruppe machen, die schon sich vorher gegründet hatte. Und aber am selben Tag, als ich angesprochen wurde, am selben Tag habe ich noch meinen ersten Flüchtling geholt.
Es gab dann ein regelrechtes Fluchthilfezentrum an der FU. Zwei Männer waren da entscheidend, Detlef Giermann und Dieter Thieme, den danken Sie auch in Ihrem Buch extra als Ihre Mentoren. Waren das die zwei, die Sie dann auch vorbereitet haben für Ihre ersten Gänge?
Ja gut, ich wollte. Es war für mich völlig klar, dass ich mitmachen wollte, aber Sie mussten sich erst mal rückversichern, ob ich A, in der Lage bin, B, ob ich politisch dazu, sagen wir, auch auf der richtigen Seite stehe. Ich könnte ja ein Spitzel sein. Und so, nachdem das geschehen war, haben sie mir bereits den ersten Auftrag gegeben. Aber sie haben mir eben auch gesagt und gezeigt, wie man sich in Ostberlin bewegen muss. Denn ich war zwar in der Woche 2 bis 3 Mal in Ostberlin. Ich war schon ein Semester vorher da. Aber in der Zeit habe ich natürlich nicht auf solche Dinge geachtet, was passiert, wenn ich an der Tür klingle. Dass nicht die Tür aufgeht, wie ich es gewohnt war, sondern dass da erstmal der Spion bewegt wird und dann geht die Tür vielleicht 10 Zentimeter auf, gesichert durch eine Kette und dann muss man erst das richtige Losungswort sagen und muss die richtige Antwort kommen, dann geht die Tür erst auf. Oder dass ich immer auf der linken Straßenseite gehen muss, um zu sehen, wer in den Autos sitzt, die mir entgegenkommen. Wenn die von hinten kommen, blitzschnell halten und mich kidnappen, habe ich noch gar keine Chance. Die Pässe noch loszuwerden, die ich vielleicht bei mir trage. Und mit einigen Pässen in der Tasche, da wären die nächsten 10 Jahre gelaufen gewesen. Das heißt, also die haben alle drüben im Knast gesessen oder hat der Knast gedroht. Sie wussten einfach, wie man sich in der DDR bewegen muss. Und dadurch war das eine tolle Schule, die ich da mitgemacht habe.
Waren die auch Studenten?
Na, die waren, ja, Ex-Studenten oder Altstudenten. Mhm. Die waren beide und auch der dritte, der nachher noch dazugekommen ist, Bodo Köhler, waren alle 10 Jahre älter als ich. Nicht mehr so heißspornig, wie ich vielleicht war, der ich vielleicht auch so mit der Kalaschnikow auf die Grenze zugestürmt wäre. Vielleicht, natürlich nicht jetzt real, aber wo man sich solche Gedanken gemacht hat und da hätten die gesagt, ist gut, kühle mal ab. Also die waren, die älter, hatten große Erfahrung und konnten mir das weitergeben, sodass ich von Anfang an voll informiert war, voll fit war und nicht erst eine große Lernphase hinter mich bringen musste.
Aber wenn Sie gleich am Tag 1 Ihren ersten Flüchtling rüberholten, wie ging das denn eigentlich?
Zu der Zeit hatte diese Gruppe nur noch mit Ausländerpässen gearbeitet. Die Westberliner gingen ja nicht mehr. Wenn Westberliner nicht mehr rüber dürfen, nützt ein Westberliner Ausweis auch nichts mehr zur Fluchthilfe. Die Westdeutschen waren immer sehr schwierig. Da muss ich vielleicht doch ein kleines bisschen ausholen, weil das dann wirklich so absurd war, wenn ein Westdeutscher gefragt wurde, ja, gibst du mir deinen Pass? Ja, warum ich? Wenn man einen Westberliner gefragt hat, gibst du mir deinen Pass für 2 Stunden, wusste jeder, für was das ist. Und jeder hat mitgemacht. Also für mich war jeder Westberliner ein potenzieller Fluchthelfer. Aber ein Westdeutscher hat erst mal gefragt, ja, warum ich? Und dann die zweite Frage, ja, und was mache ich, wenn die Russen kommen? War immer so eine stereotype Antwort. Und das dritte, die dritte Frage ist ja die allerschärfste. Ja, ist denn das legal, was sie machen? Also die Deutschen haben ja immer fürchterlich Angst davor, dass was nicht legal sein könnte. Ein Ausländer interessiert es überhaupt nicht. Ich habe in den ganzen Jahren nie die Frage von einem Ausländer gehört, ist irgendwas legal? Es war legitim, was wir gemacht haben. Und die Legalität hat uns überhaupt nicht interessiert.
Aber hatten Sie dann eine Anzahl von Pässen und also Sie waren dann da mit Ihren Kompagnons zugange und dann gab es dann einen Pass, sagen wir mal, jetzt haben Sie meinen Pass, ja, Joachim Scholl wohnt hat einen westdeutschen Pass oder so, gibt jetzt für 2 Stunden Ihren Pass. Ich meine, der Flüchtling da drüben, der sieht vielleicht, wissen Sie denn, wie der aussieht oder nicht, dass der dann weiß, meinen Namen und die ganzen Sachen. Muss man da nicht jemand erstmal präparieren oder muss man den Pass dann nicht verändern?
Wir hatten zuerst uns als Aufgabe gesetzt, die Grenzgängerstudenten in den Westen zu holen. Grenzgänger waren die, die im Osten gewohnt haben und im Osten nicht studieren durften und deshalb im Westen studiert haben. Also es gab etwa in Berlin etwa 1200 Grenzgängerstudenten, an der FU allein 450. Es gab auch 1600 Grenzgängerschüler, die drüben nicht mehr auf die Schule gehen durften, aber auch 50.000 Grenzgängerarbeiter, die also dann ihren Job im Westen gesucht haben. Jedenfalls war klar, zuerst müssen die Grenzgänger rüberkommen, die Grenzgängerstudenten. Und von denen hatten wir den Namen, hatten Passbilder, hatten Westadressen, hatten Ostadressen, von denen hatten wir alles. Und insofern war auch klar, wie die aussehen. Wir haben zuerst versucht, die hohen Semester zu holen, weil für die war der Verlust des Studiums natürlich am gravierendsten. Aber das Interessante ist vielleicht auch, dass das Sammeln der Pässe von den Ausländern sehr viel einfacher war. Wir hatten ja an der FU nicht so wahnsinnig viele Ausländer, aber die haben sich total eingespannt. Die haben ihre Verwandten angeschrieben, schickt uns eure Pässe oder sind nach Hause gefahren und haben Pässe gesammelt und sind dann mit 20 Pässen wiedergekommen. Nach 2 Wochen hatten wir zum Beispiel 200 Schweizer Pässe. Es ist also, da ist wirklich eine Welle losgegangen, die wir überhaupt nicht erwartet haben. Aber und das Erstaunliche war, dass gerade die Gruppen, die zuletzt gegen den Nationalsozialismus gekämpft haben, zum Beispiel in Dänemark, die waren die Ersten, die uns geholfen haben und massenweise Pässe gesammelt haben. Wir haben also nachher bis zu 1600 Ausländerpässe in unserer Zentrale gehabt, sodass es dann eigentlich nicht mehr so schwierig war, die Flüchtlinge auf Ähnlichkeit zu holen. Vor allem bei den Pässen, bei denen das Bild nicht zu tauschen war. Es gibt ja hat schon damals Schweizer Pässe, schwedische Pässe gegeben, in denen das Bild eingeklebt war. Die konnten wir nicht einfach das Bild wechseln. Das konnten wir bei allen Pässen leicht machen, bei denen die Bilder mit Nieten festgemacht waren. Die Nieten konnten wir rausfeilen und dann eben das neue Bild des Flüchtlings reinmachen. Mit dem Problem, dass das Stempelsegment natürlich auf den tausendsten Millimeter genau gleich sein musste wie auf dem Originalbild. Das heißt, sowas kann man nicht nachzeichnen. Wir waren doch ja gehalten, Stempel von zig Städten nachzumachen und dann eben auch Papiere nachzudrucken, wenn es notwendig war.
Und das hat eine Zeit lang problemlos funktioniert?
Die Westdeutschen haben ja relativ früh schon, also wenn wir Ihren Pass gehabt hätten, haben eine Tagesaufenthaltsgenehmigung gebraucht, die man notfalls nachdrucken musste. Oder da gab es jedenfalls schon Registrierungen bei den Ausländerpässen nicht. Wenn jemand drüben einen Ausländerpass hat, der einigermaßen gepasst hat, von dem er auch gewusst hat, aha, ist diese Stadt weit von der Hauptstadt entfernt, hat es einen Flughafen, wie viele Gleise hat der Bahnhof, also dass man einfach schon auf Fangfragen vorbereitet war, dann war man eigentlich mit einem Ausländerpass schon relativ sicher. und dass man natürlich auch nichts dabei haben durfte, seine Zeugnisse oder sowas, völlig indiskutabel, auch kein Ostgeld. Und die Aufkleber in der Unterwäsche mussten natürlich raus. Wenn da VEB sonst was gestanden hätte, wäre es auch völlig unmöglich gewesen. Heißt, wenn jemand
das heißt, Sie haben Wäsche mit bitte rübergebracht?
Nein, aber die mussten die eine ja raustrennen. Also es war später bei den Fluchten über Skandinavien, da mussten wir tatsächlich kofferweise auch Wäsche mit rüberbringen. Ein zweites Paar Schuhe, denn wer nach Skandinavien reist, reist natürlich nicht so. Einfach, der muss ja dann irgendwelches Gepäck dabei haben.
Aber es ging ja trotzdem nicht so ganz lange gut, ne? Mit den westdeutschen Ausweisen und den Ausländerpässen, die DDR-Behörden bekamen, das ist ja dann doch spitz. Dass hier also ein Fluchthilfeweg beschritten wurde.
Also ich denke, die wussten schon sehr früh, dass mit Ausländerpässen sehr viele Menschen abhauen. Deshalb hat die DDR immer wieder den Antrag gestellt bei den sowjetischen Freunden, in Anführungsstrichen, dass sie die Kontrollen der Ausländer schärfer machen wollen. Die Sowjets, die für die Kontrolle der Ausländer zuständig war, die DDR war zuständig für die Westdeutschen, aber die Sowjets für die Ausländer. Und die Sowjets haben aber der DDR nicht erlaubt, dass die Kontrollen verschärft werden, weil sie der DDR misstraut hat, dass sie eben auch Unsinn macht. Zum Beispiel wie im Oktober, als dann die 25 Panzer sich gegenüberstanden, da haben sie jetzt das nächste Mal versucht, einen Amerikaner zu kontrollieren, was eben einfach untersagt war. Und deshalb haben sie das nicht erlaubt. Und erst als dann meine Freunde einen Spitzel drin hatten in ihrer Gruppe, der alles verraten hat und eben auch gesagt hat, die erkennen eure Tricks, die ihr macht, erkennen relativ schnell, konkret. Zum Beispiel gerade wenn ein Bild mit einer Niete festgemacht war, haben die Grenzer das Bild hochgeklappt, einen Bleistiftstrich drunter gemacht und beim Ausreißen wieder ausradiert. Das war für sie das Zeichen, aha, der Pass ist reingekommen, der darf auch wieder raus. Nur, das haben wir nach einem halben Tag gemerkt und haben die Striche dann selbst gemacht. Später haben sie dann die A's und die O's mit Bleistift ausgefüllt. Und da auch das haben wir nach einem Tag rausgehabt. Und der Spitzel hat gesagt, die kriegen das alles ganz schnell raus. Und dann haben die Sowjets erlaubt, dass die DDR die Kontrollen für Ausländer verschärft. Konkret am 7. Januar 1962 haben die alle Pässe und ab da überhaupt alle Pässe registriert, die reinkamen, Namen und Nationalität, mehr braucht es nicht. Und dann muss der auf der Liste stehen, wenn er wieder raus will. Wenn er nicht auf der Liste steht, kann er nur ein Flüchtling sein. Und insofern war das eine relativ einfache Maßnahme, mit der sie aber alle Passtouren gesperrt haben, bis auf die, mit denen wir sie später wieder ausgetrickst haben. Aber die normalen Passtouren, dass man einfach einen Pass vorweist und dadurch durchkommt, das war vorbei.
Nochmal zurück zu Ihrer ersten Tour. Hatten Sie da gar keine Manschetten?
Ja gut, es ist natürlich sicher bei den ersten Malen auch ein bisschen Abenteuerlust dabei. Das ist ganz klar. Mit 23...
Ja, weil Sie ja sagten, wenn Sie geschnappt worden wären, hätten Sie 10 Jahre gekriegt.
Ja gut, aber das nimmt man als 23-Jähriger vielleicht noch auf sich, wenn man weiß, um was es geht. Das war natürlich schon ein politisches Bewusstsein da. Wobei ich aber doch sagen muss, dass die Motivation weniger politisch war. Die Motivation war eigentlich eher humanitär. Wir wollten den Menschen helfen. Wir wollten nicht die Regierung stürzen. Wir wollten Menschen helfen, dass sie anders leben können, so wie wir das gewohnt waren zu leben.
Vom Fulltime-Fluchthelfer und dann auch noch von einem Zaun im Grenzgebiet, wo es fast mit Ihrem Leben vorbei gewesen wäre. Erzählen Sie uns in der nächsten Stunde. Burkhard Feigl, es folgen gleich Nachrichten. Bis dahin wollen wir Ihnen noch Ihren nächsten Musikwunsch erfüllen. Franz Schubert wäre das mit seinem Klaviertrio Nummer 2 in S-Dur. Was hat es denn damit auf sich?
Na, das war so eins meiner Lieblingsstücke oder das Lieblingsstück, was man mit wenigen Leuten spielen konnte. Und das habe ich oft im Studentendorf, wo ich dann ja gewohnt habe in Berlin, haben wir das oft in der Bibliothek gespielt, weil da ein Klavier stand und da haben wir eben ein tolles Ensemble gehabt. Der Klavierspieler war aus Haiti, ein ellenlanger Typ und er hat aber gut Klavier gespielt und eine Cellistin aus Bayern. Also und das war dann doch relativ einfach, sich zu verabreden und dann haben wir vor uns hin musiziert und eigentlich immer, fast immer echt nur dieses Stück, weil es so wunderbar ist, vor allem die ersten beiden Sätze liebe ich so sehr und da haben wir eben dann und haben wir uns Schubert erarbeitet.
Und es spielen Frank Braley und die Brüder Renaud und Gauthier Capuçon. Bis gleich. Mit Joachim Scholl am Mikrofon zu Gast ist heute der ehemalige Fluchthelfer und heutige Publizist Burkhard Feigl. Eine große Leidenschaft hegt er für die klassische Musik, auch für diese Suite von Johann Sebastian Bach. Willkommen zurück zu den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Musik und Fragen zur Person, die wir heute an Burkhard Feigl richten. Er gehörte in den 1960er Jahren zu den engagiertesten und effektivsten Fluchthelfern. Hunderte von Menschen hat er aus der DDR in den Westen gebracht. Mit Johann Sebastian Bach, Herr Feigl, haben wir diese Stunde eingeleitet auf Ihren Wunsch. Die Suite für Violoncello in G-Dur, ganz berühmtes Stück. Tabea Zimmermann hat es gespielt. Warum wollten Sie es gern hören?
Tabea Zimmermann ist Bratscherin und es ist ein Stück für Cello, aber es ist halt eine Oktave höher gesetzt für die Bratsche und ich spiele neben der Geige eben auch Bratsche und so kenne ich dieses Stück und das ist immer meine Stücke, wenn ich mal eine Zeit lang ausgesetzt habe, wie ich wieder in das Bratschenspielen zurückkomme, dass die Finger wieder geläufig werden entsprechend. Und mit Bach kann ich natürlich ja meinen Muskelkater, den ich dann habe, oder die schmerzenden Muskeln überwinden. Dann geht es immer weiter und dann, also mit Bach eröffne ich immer so meine Übstunde. Und insofern sind diese Bach-Solo-Suiten sind für mich haben eine besondere Bedeutung. Und die kann ich auch einigermaßen spielen. Die Geigen-Solo-Sonaten, die sind einiges schwerer, aber die Cello-Geschichte, die kriege ich auf der Bratsche dann noch hin.
Sie haben uns vorhin die Anfänge der Fluchthilfe ab 1961 geschildert, Herr Feigl. Und aus dem ersten spontanen Engagement wurde dann ein Fulltime-Job. So haben Sie das selbst genannt. Ihr Medizinstudium an der Freien Universität in Berlin, das ließen Sie anscheinend richtig schleifen. Warum brannten Sie dermaßen für die Sache? Sie haben vorhin schon ein bisschen davon erzählt, aber dass es sozusagen wirklich jetzt ein Beruf wurde, ist ja doch außergewöhnlich, oder?
Ich habe früher, wenn mir diese Frage gestellt wurde, immer mehr intellektuelle Gründe gesucht. Mir ist inzwischen aber klar, dass es doch sehr emotional war, dass ich eben zunächst mal emotional reagiert habe auf das, wie sich die DDR mir geboten hat, dass ich eben wirklich so etwas für völlig unmöglich hielt. Ich dachte, ja, dass sowas überhaupt existieren kann wie die DDR, wo man Menschen einmauern kann, wo man ihnen vorschreiben kann, was sie zu denken haben. Da müsste doch die Weltgemeinschaft aufstehen und sagen, euch gibt es nicht mehr, wir setzen eine andere Regierung hin. Aber dass sowas existieren durfte, war mir total so extrem fremd, eine Schlange oder irgendwas, mit denen ich überhaupt, wo ich einfach völlig unverständlich, mit großem Unverständnis davor stand und gesagt habe, sowas darf es einfach nicht geben. Und deshalb war meine Motivation zunächst mal einfach Wut. In der Zeit, in der ich vorher schon in West-Berlin gelebt habe, bevor die Mauer gebaut wurde, war eigentlich mehr Verachtung, dass ich gesagt habe, ja, die Leute reden ja gar nicht, die schauen immer über die Schulter, ob da jemand noch mithört und mit niemandem kann man da richtig reden. Aber als dann die Mauer gebaut wurde, habe ich gedacht, diese Idioten schließen ihre eigenen Leute noch ein. Ich kann verstehen, dass man einen Wall, eine Mauer baut gegen Feinde von außen, aber dass man eine Mauer baut, um die eigenen Leute einzuschließen, war für mich so absurd, dass ich zunächst mal einfach reagiert habe, emotional reagiert habe und deshalb auch meinem Freund gesagt habe, als er mich gebeten hat, da mitzumachen, sofort, keine Sekunde Überlegung, dass es vielleicht gefährlich werden könnte. Später kam natürlich dann noch intellektuelle Gründe dazu, auch so etwas wie Hass, nachdem ich erfahren habe, wie es meinen Schützlingen gegangen ist und wie es ihnen geht und warum die raus mussten. Und dass es nicht eine Sache war, ja, ich könnte raus oder vielleicht auch nicht. Nein, da war ein Zwang dahinter. Und da war dann eben, war die Wut eben auch noch gesteigert, richtig in einen Hass hinein. Wie gesagt, immer das Humanitäre im Vordergrund. Ich wollte den Menschen helfen, nicht die Regierung stürzen. Aber ich wollte den Menschen helfen, die es für nötig befunden haben.
Sie haben vorhin schon erzählt, es gab kein Geld, es gab keine öffentliche Unterstützung. Wie geheim aber blieb denn überhaupt Ihre Tätigkeit? Ich meine, auch die Westdeutsche oder gerade die Berliner Presse war doch auch an Geschichten wie Ihren interessiert. Man könnte ja sagen, hier, das sind Helden, die Jungs da von der FU, die da also unsere Mitbürger aus der Zone bringen.
Sie sagen es richtig, die Zone, DDR hat niemand gesagt, es war immer die Zone, schon richtig, aber wir waren auch tatsächlich für Polizisten oder irgendwas, waren wir die Helden und sie haben uns gewähren lassen, wenn sie gemerkt haben, hoppla, da läuft irgendwas und für die Bevölkerung auch. Aber es hat damals ein Abkommen gegeben, ich kann es nicht jetzt genau nachvollziehen, weil ich die Kriterien oder die Institutionen zu wenig kenne, aber es hat ein Abkommen gegeben mit dem Presserat, dass nichts über Fluchthilfe berichtet wird. Das heißt, Fluchthilfe war ein Thema, was keine Zeitung angeschnitten hat. Das hat sich dann erst im Frühjahr 1962 geändert, aber vorher hat man sich gefreut, wenn irgendwas war, aber es war kein Thema für die Presse. Und insofern hat man darüber geschwiegen und deshalb konnten wir auch weitgehend im Geheimen operieren. Mein Problem war nur, dass an diesem 6. Januar 1962 ist ein Ehepaar verhaftet worden, was mich kannte. Keiner von uns kannte Klarnamen. Wir haben alle unter Decknamen gearbeitet. Mein Deckname war Schwarzer, weil ich so schwarze Haare, schwarze Augen, schwarze Augenbrauen hatte. Aber da kannten mich viele. Aber meinen Namen kannte niemand, auch das Ehepaar nicht. Aber der Osten hat eine Personenbeschreibung von mir gehabt. Mhm. Und da war mir es dann, ab dem 7. Januar 1962 bin ich nicht mehr rübergegangen in den Osten. Und wie ich dann später aus den Akten gelesen habe, hat nur 10 Tage später hat mich ein Spitzel tatsächlich mit Namen genannt. Ab da war ich wirklich auf der schwarzen Liste. Aber ich war eben vorsichtig genug und bin ab dem 7. Januar nie mehr rübergegangen.
In Ihrem Buch Wege durch die Mauer, Herr Feigl, da sind viele Zeitungsseiten in Faksibile abgedruckt. Es gab doch mal richtig große Presse, als nämlich der damalige FU-Rektor gegen diese Studentenfluchthilfe da auf seinem Campus ja richtig vorging und sie verbot. Was war da los?
Also man muss dazu sagen, dass ich ihn bis zu einem gewissen Grad verstehen kann, nachdem ich alles, auch die Rektoratsakten, als erster überhaupt lesen durfte und dann dem Archiv übergeben durfte. Ich kann es verstehen, er hat als Jude in Italien überwintert. Italien war mit dem Antisemitismus nicht so krass wie in Deutschland, oder krass ist ja nur harmlos gesagt, aber nicht so tödlich wie in Deutschland. Aber er hat eben für Ost-West nicht so das Fingerspitzengefühl gehabt. Und er hat eine Studienschriftlerin in seiner Gruppe, in seiner Mentorengruppe gehabt, die durch eigene Dummheit, wie sie mir zugegeben hat, schon 3 Tage nach dem Bau der Mauer verhaftet worden ist. Und es war die erste Fluchthelferin, die überhaupt verhaftet worden ist. Und die wollte er frei haben. Und um sie frei zu kriegen, wollte er nicht, dass wir die DDR oder die Behörden der DDR reizen, indem wir Fluchthilfe betreiben. Deshalb meinte er, Politik ist, oder andersrum gesagt, die FU ist ein Hort der Wissenschaft, aber nicht der Politik. Und insofern hat er das unter Politik gesehen und wollte eben Fluchthilfe generell verbieten. Meine beiden Lehrherren, wie ich das so sagen kann, die sind beide gekündigt worden, die im Studentenwerk der FU gearbeitet haben. Mich wollte er aus dem Studentendorf rauswerfen, in dem ich gewohnt habe, was ihm dann nicht gelungen ist, weil dann die Morgenpost ziemlich aktiv wurde. Und da ging wirklich erstaunlicherweise weltweit ging der Streit darum, was darf man an einer Uni tun und nicht tun. Wie weit ist eine freie Universität erlaubt? Darf man überhaupt einer Universität einen solchen politischen Namen wie Freie Universität geben und so. Und da ging wirklich natürlich um mich auch herum dieser Streit los, mit dem Endeffekt, dass sich später Alberts, der Bürgermeister, später regierende Bürgermeister und Willy Brandt hinter mich gestellt haben und gesagt haben, Fluchthilfe ist ehrenwert. Und der Rektor hat aber praktisch eine Abmahnung bekommen, ist dann sowieso zurückgetreten, als seine Dienstzeit vorbei war, da war die Sache zu Ende. Aber ich bin da mit hoch erhobenen Kopfes rausgegangen.
Aber aus dieser Solidarität, da folgte jetzt nicht eine Art von politischer Unterstützung. Ich meine, plötzlich war ja dann auch Sie und Ihre Gruppe waren dann immerhin schon ein bisschen prominenter, oder?
Ja, aber sagen wir, Unterstützung, ja, Wohlwollen, ja, aber nicht Unterstützung, weil es ist tatsächlich so, wo soll die Politik Geld hernehmen? Es gibt ja, da hat es derzeit schon eigentlich keine Reptilienfonds gegeben, wo man einfach hätte reingreifen können und irgendwas bezahlen können. Man hätte sich schon überlegen müssen, wie kann man uns das zukommen lassen? Und das war für die Leute einfach zu gefährlich, da irgendwas zu machen, wo sie vielleicht politisch nicht abgesichert waren. Jedenfalls hat zum Beispiel Axel Springer mal dem Detlef Gürmann, einem meiner Freunde, eben mal 10.000 Mark im Umschlag rübergeschoben, einfach so, ohne das natürlich absetzen zu können oder irgendwas, aber jedenfalls hat es solche Unterstützung schon mal gegeben. Ich habe sowas nicht erfahren, aber meine Freunde hat schon mal auch von der SPD mal Geld zugeschoben bekommen, aber halt nicht in dem Maß, wie wir es gebraucht hätten.
Zurück zu Ihnen. Also ab 62 waren Sie namentlich bildlich bekannt, konnten nicht mehr rübergehen in die DDR. Wie haben Sie denn dann weiter als Fluchthelfer gearbeitet? Wie ging es denn dann? Welche Methoden kamen denn dann zum Einsatz?
Ja, mein Problem war, dass ich eben schon relativ vielen Menschen gesagt habe, ich tue was für deine Angehörigen. Wir konnten ja von den Flüchtlingen selbst nicht angesprochen werden, aber von den Angehörigen. Wir haben gesagt, es waren die Antragsteller, die einen Antrag gestellt haben für jemanden. Und denen hatte ich gesagt, okay, ich mache da was. Weil wir uns nicht vorstellen konnten, dass wir nach dem Ende der Passtouren plötzlich gar nichts mehr hatten. Und wenn ich aber jemand versprochen habe, ich helfe ihm, dann muss ich ihm auch helfen. Dann ist es nicht mehr sein Problem, da jemand drüber zu holen. Das ist mein Problem. So wie ich es als Arzt verstanden habe, wenn der Patient mir seine Beschwerden schildert, ist es mein Problem, da was dagegen zu machen. Nicht mehr sein Problem. Also Verantwortlichkeit, Pflichtbewusstsein war bei mir eben doch ein relativ starkes Moment. Und insofern habe ich mich da eben nicht einfach verabschieden können und sagen, okay, ich werde jetzt wieder Student, ich ziehe mich jetzt zurück. Es war einfach ein Zwang. Ich muss weitermachen und habe dann meine eigene Truppe gebildet.
Ja, und mit welcher Idee? Was war dann die Methode?
Wir hatten zunächst gar keine Methode. Wir haben gesucht. Wir haben Brainstormings gemacht, noch und noch, was wir machen können, ob wir ein schnelles Boot kaufen und übers Schwarze Meer in die Türkei flüchten, ob wir Flugzeuge bauen oder Hubschrauber oder so Langsamflieger bauen. Und wir hatten alles Mögliche überlegt, was aber dann letztlich doch nie zum Tragen kam. Der Detlef Girmann hat mir oft auf die Schulter geklopft und hat gesagt, ist gut, Schwarzer. Aber das können wir nicht realisieren, finanziell nicht realisieren oder auch sonst potenziell nicht auf die Wege bringen. Jedenfalls ist eigentlich da lange Zeit nichts gelaufen. Und die Girmann-Gruppe dann relativ schnell eine Passtour nach Skandinavien entwickelt hat. Das wusste ich gar nicht mehr, da war ich schon draußen aus der Gruppe. Aber die hat gemerkt, die haben zwar an der Grenze zwischen Ost- und West-Berlin, da haben sie die Pässe registriert, aber wenn man Transit nach Schweden und nach Dänemark gefahren ist, nicht. Und das dadurch konnte man noch vielleicht ein Vierteljahr lang konnte man über Dänemark und über Schweden noch Flüchtlinge rausbringen. Ich, wie gesagt, nicht. Ich habe zu der Zeit nichts gehabt. Meine erste große Tour ist dann erst im Sommer 62 gelaufen, bis zum Frühjahr 63, die sogenannte Doppelgängertour. Ich kann das jetzt nicht ganz genau erklären, aber das Prinzip war, dass ein Fluchthelfer zweimal durch die Kontrollen geht. Wie wir das realisiert haben, dass der zweimal durchgehen konnte, wie gesagt, das ist etwas kompliziert, da haben wir wirklich getrickst.
Aber Sie selber konnten ja nicht mehr.
Nein, aber das waren eben dann meine Leute. Ich habe das Ganze immer nur beobachtet und habe die entsprechenden Kommandos gegeben, dadurch, dass ich die Nase geschneuzt habe oder irgendwas, dass jetzt die nächste Truppe wieder das und das machen muss und so. Das heißt also, ich habe das Ganze geleitet von einem solchen Aussichtspunkt, die West-Berlin an der Grenze gebaut hat, damit man in den Osten hineingucken konnte. Aber ich konnte natürlich selbst da nicht mitmachen, aber ich habe eine tolle Truppe gehabt damals.
Nun gab es aber auch ja jenseits also Ihrer Bemühungen und von der Giermann-Gruppe, wie sie immer heißt, auch noch mannigfaltige Ideen. Es gab wagemutige Tunnelbauten, gar nicht so wenige, wie ich jetzt durch Ihre Dokumentation weiß. Es gab durch die Kanalisation sozusagen Versuchen, durch die Kanalisation zu entkommen. Wusste man eigentlich innerhalb so der Fluchthelfer-Szene, sage ich jetzt einfach mal so, gab es so etwas? Wo wusste man davon, wer da wo aktiv ist? Gab es da ein Netzwerk, wie man es heute wohl sagen würde?
Es gab ein Netzwerk, aber nicht in dem Sinn, wie Sie es gerade beschrieben haben. Es gab deshalb ein Netzwerk, weil wir schon ganz früh überlegen mussten, was können wir tun, damit die Flüchtlinge im Notaufnahmelager Marienfelde nichts sagen müssen über ihre Flucht. Sie wurden ja alle geprüft vom amerikanischen, britischen, französischen Geheimdienst und vom Verfassungsschutz. Und die wollten natürlich alle wissen, wie bist du rübergekommen? Wenn wir das zugelassen hätten, uns war klar, überall in West-Berlin gab es Spitzel und in Marienfelde im Notaufnahmelager sowieso. Und so, deshalb haben wir da ganz schnell verhandelt, dass unsere Flüchtlinge nichts aussagen müssen. Wir haben das so erreicht, dass sie uns ein abhörsicheres Telefon gestellt haben. Völliger Irrsinn, wenn der Spitzel in Marienfelde selber sitzt. Aber sie haben selbst nicht geglaubt, dass da ein Spitzel bei ihnen selbst drin sitzt. Aber ein abhörsicheres Telefon, durch das wir die Flüchtlinge durchgeben konnten, die durch uns gekommen waren. Dann wurden die nicht mehr nach ihrem Fluchtweg gefragt. Aber wir mussten akzeptieren, dass ein Beamter des Verfassungsschutzes Zugang zu allen unseren Daten hat, zu unseren Treffen hat, der kann kommen, wann er will und wir müssen ihm alles offenlegen. Der hat praktisch die Kontakte hergestellt, hat mich später zum Beispiel mit meinem Freund Hasso Herschel zusammengebracht, den ich vorher gar nicht kannte. Aber die Gruppen selbst haben doch sehr isoliert gearbeitet, einfach weil man Verdacht hatte, das könnte durch Unvorsichtigkeit oder durch absichtlichen Verrat irgendwas rauskommen. Deshalb wusste ich zum Beispiel nichts davon, dass meine Freunde die Tour über Skandinavien entwickelt hatten. Ich wusste auch nichts davon, dass sie eine Tour über die Kanalisation entwickelt haben. Ich habe das recherchiert und kann relativ viel dazu sagen, aber ich war daran nicht beteiligt.
Woran Sie beteiligt waren und ziemlich spektakulär waren Autos, umgebaute Autos. Da gehörten Sie, kann man sagen, zu den berühmten Entwicklern. Was war Ihr erstes Auto? Was war das erste Fluchtauto?
Ich muss vielleicht eine kurze Bemerkung vorweg schicken. Es hat relativ viele umgebaute Autos gegeben. Auch zum Beispiel einen ganz niedrigen Sportwagen, den der irgendwie noch tiefer gelegt hat und dann unter der Schranke durchgerast ist. Dann haben sie natürlich solche Blocks da gemacht, dass wenn die Schranke unten war, dass man da auch nicht mehr unten durchfahren konnte. Also es hat auch viele Umbauten gegeben in Isettas, was ich jetzt jüngstens ein bisschen recherchiert habe. Alle möglichen Umbauten. Aber die meisten Umbauten waren zwischen Rücksitz und Kofferraum. Und diese Verstecke kannten die Grenzer. Die haben einfach Zollstöcke gehabt und wussten von den verschiedenen Autotypen, wie lang der Kofferraum sein muss. Und wenn der kürzer war, war natürlich schon klar, dass man dann etwas näher nachgesucht hat. Oder man hat den Tank ausgebaut und eine Konservendose als Tank benutzt. Und in dem Raum, in dem der Tank untergebracht war, konnte man einen Flüchtling unterbringen. Aber ich dachte, wenn ich ein Auto umbaue, was ich gar nicht unbedingt wollte, meine Spezialität war eigentlich, lieber die Grenzer auszutricksen, irgendwelche Tricks zu finden, wo die einfach nicht dahinter kommen, wie bei der Doppelgängertour. Ich muss irgendein Versteck in einem Auto finden, wo niemand auf die Idee kommt, dass da ein Versteck überhaupt sein könnte. Und dann habe ich überlegt, wäre das nicht möglich in einem Armaturenbrett? Und bin deshalb mit einem Automechaniker 4 Tage lang im Ruhrgebiet von Schrottplatz zu anderen Verkaufsplätzen für Ami-Schlitten gefahren, bis wir am 4. Tag diesen Cadillac gefunden haben. Also das Flaggschiff des Kapitalismus gegen den Sozialismus ist mir erst später gekommen. Wir waren froh, dass wir ein Auto gefunden haben, bei dem der Mechaniker gesagt hat, leg dich mal auf die Vorderbank und mach mal die Beine so, mach sie so, das passt. Dann habe ich mich als Dr. Med ausgegeben und habe das Auto gekauft. Als Medizinstudent hätte ich es wahrscheinlich nicht gekriegt und habe das Auto gekauft. Alles natürlich mit Spenden oder mit Geldern, die ich mir erbettelt hatte. Und dann hat er das Auto umgebaut, aber nicht in 3 Wochen, wie ich gedacht habe, sondern in 7 Monaten. Dadurch war das Auto aber auch so sicher, dass wir mussten das ja sicher machen, weil bei einem Autounfall hätten wir den Flüchtling ja noch irgendwie rausholen müssen. Aber nach 7 Monaten ist dieser Cadillac fertig gewesen und hat dann immerhin insgesamt etwa 200 Menschen in den Westen
gebracht.
Nochmal
zum Verständnis. Der Flüchtling war im Armaturenbrett. Also wir stellen uns ein Auto vor, Steuer irgendwie, ein Beifahrersitz, Handschuhfach. Das war sozusagen ausgehöhlt und da schob man dann einen dünnen Mann, dünnen Menschen, dünne Frau. Also einen 100-Kilo-Mann hat man nicht reingekriegt, oder?
Nein, ganz im Gegenteil.
Ach.
Dieses Armaturenbrett wirkt auch. Ich habe ja doch relativ viele Filme gemacht mit Cadillacs, auch letzte Woche wieder. Das Armaturenbrett wirkt in diesem riesen Auto, 7 Meter lang, 6 Liter Hubraum, so blub, 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 wie ein Ozeandampfer. Das ist ein irres Fahrzeug und da wirkt das Armaturenbrett zierlich. Aber das war groß genug, wenn man bestimmte Tricks gemacht hat. Natürlich war da vorher ein Röhrenradio drin, 60 Zentimeter lang. Das haben wir ersetzt durch ein Transistorradio mit 4 Zentimeter Tiefe.
Das heißt, da war noch ein Radio drin. Also wenn der Grenzer kam und sagte, schalten Sie mal das Radio an, kein Problem. Was klar. Wollen Sie denn hören?
Oder wir haben das Handschuhfach tatsächlich etwas nach unten verlegt, den Deckel aufgemacht, ein paar zerknüllte Tempotaschentücher draufgelegt. Da hat auch niemand nachgeguckt. Also wir haben dann schon noch einige Tricks uns einfallen lassen, aber es war dann tatsächlich so, dass ich da drin war. Ich war damals 1,87 groß, heute bin ich etwas geschrumpft, aber damals immerhin bin ich reingewachsen. Und Hasso war als Leistungsschwimmer war etwas breiter als ich, auch der war da drin. Also es war gut, wenn es dann über die Größe rausgegangen ist, bei 2 Metern muss man wieder tricksen, aber für normale Menschen war das durchaus möglich.
Es ist wieder Zeit für Musik, Herr Weigel. Beethoven steht jetzt auf Ihrer Wunschliste, hier in den Zwischentönen. Der Beginn der 7. Symphonie, was bedeutet diese Ihnen denn?
Gerade die ersten beiden Sätze der 7. Sind für mich eigentlich eins der schönsten Musiken, was ich kenne und berühren mich sehr. Also sie sind auch heute noch so eine meiner Lieblingsstücke.
Und wir hören das Kammerorchester Basel unter der Leitung von Giovanni Antonini. Aus der 7. Symphonie von Ludwig van Beethoven für Burkhard Feigl, der frühere Fluchthelfer, jetzt Historiker und Schriftsteller. Er ist unser Gast heute in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Also, ein umgebauter Cadillac. Spektakulär im Armaturenbrett so umgebaut, dass da also wirklich 200 Menschen aus der DDR gebracht werden konnten. Ist da wirklich keiner dahinter gekommen? Ich meine, diese Methode ist so spektakulär, da muss doch jemand mal erzählt haben drüben, stellt euch mal vor, wie ich rüberkam und dann, was weiß ich, von Mund zu Mund kam es dann irgendwann mal und über die Grenze und so ein Cadillac, der fällt ja dann doch auf.
Also, wir hatten alle Flüchtlinge mussten eine Erklärung unterschreiben, dass sie eine hohe Konventionalstrafe bezahlen müssen, wenn sie irgendetwas über diese Fluchtart erzählen.
Da musste sozusagen also Stillschweigen bewahrt werden.
Wir haben uns da etwas abgesichert und es hat funktioniert. Es hat niemand was erzählt. Und den Grenzern gegenüber haben wir uns dadurch abgesichert, dass wir 8 Grenzübergänge hatten von Tschechoslowakei und Ungarn nach Österreich und nach Deutschland. dass der Wagen eigentlich normalerweise nur für 6 bis 8 Flüchtlinge benutzt wurde. Dann wurde er umgespritzt. Wir haben eine andere Schnauze vorne hingeschweißt. Dann war es kein Cadillac mehr. Das heißt, wenn die registriert hatten, Cadillac fährt da durch, dann war es plötzlich ein Mercury oder ein Chevrolet oder ein Dodge oder irgendwas. Das heißt, das alte Auto gab es nicht mehr. Es gab ein neues Auto mit neuen Papieren. Die Fahrer haben sich auch neue Papiere gehabt. Es gab das alte nicht mehr. Und insofern haben wir die Grenze doch sehr, sehr lange an der Nase herumführen können. Und dann kam natürlich noch ein sehr begünstigendes Element dazu. Der erste Wagen, der hochgegangen ist, ist Ende 67 hochgegangen. Jetzt muss ich daran erinnern, Prager Frühling 68. Die Tschechoslowakei hatte überhaupt kein Interesse, der DDR einen Gefallen zu tun. Denn ich habe den Schriftwechsel später aus den Akten verfolgt. Die DDR hat schon ein halbes Jahr vorher geschrieben, durch eine Läuferin, eine Kurierin, die verhaftet worden war und wusste, dass da ein Wagen läuft. Sie wusste keine Details, aber sie wusste, dass da ein Wagen läuft. Hat sie gesagt, das sind Staatsverbrecher, ihr müsst die festnehmen. Da werden mit Lehrerinnen und alles Mögliche werden mit einem amerikanischen Auto werden in den Westen gebracht. Und Tschechoslowakei hat nach 4 Monaten geantwortet, wir haben leider nicht genügend Dolmetscher, wir können das nicht so rasch erledigen. Und nach 6 Monaten sind sie dann tatsächlich auf das Auto mit einem Schweißbrenner zugegangen. Mit einem Stemmeisen hätten sie 0 Chance gehabt. Das war wie ein Panzerschrank. Aber mit dem Schweißbrenner, das konnte der Fluchtfahrer nicht zulassen und hat dann gesagt, Entschuldigung, da ist ein Flüchtling drin, bitte nicht mehr weitermachen.
Herr Feigl, manchmal liest man Ihr Buch, Ihre Schilderungen lesen sich manchmal so wie eine Art von James-Bond-Roman. Ja, da werden Autos umgebaut und dann gibt es tolle Touren und Abenteuer. Aber es ist auch zwischendurch, wär's manchmal vorbei gewesen. Also das Riskante an der Geschichte darf man ja auch nicht vergessen an einer Stelle. Also ganz früher, noch vor den Autos und bevor sie sich praktisch nicht mehr blicken lassen konnten, beschreiben Sie mal eine Szene. Da lagen Sie an Ihrem Grenzzaun, keinen Meter entfernt, die Stiefel der DDR-Grenzer mit umgehängter Maschinenpistole und Sie sagten, so, da habe ich gedacht, jetzt ist vorbei. Wenn die mich jetzt sehen, pusten sie mich einfach um. Was war da los?
Ein zweites Credo unserer Gruppe war, wir machen nichts an der Mauer oder am Zaun, wo geschossen werden kann, wo der Flüchtling beschossen werden kann, aber auch wir selbst. Aber ich habe mich in diesem Fall verleiten lassen von einem Spitzel, der mir sehr früh untergekommen ist. Da bin ich tatsächlich selbst auf einen Spitzel reingefallen. Der mir gesagt hat, ja, es ist ja Quatsch, ein Flüchtling und dann nochmal ein, ich kann hier 20, 25 Leute auf einmal rüberbringen und habe mich von dem verleiten lassen, an den Zaun zu gehen. Ich habe dann doch nach 2, 3 Wochen gemerkt, schon als ich da am Zaun lag, habe ich noch Vertrauen gehabt, aber kurz darauf, eigentlich Tage später, habe ich dann gemerkt, das ist eine Falle. Das war eine Falle der Stasi, die dessen Spitzel auf mich angesetzt hatte, dass ich an den Zaun kommen soll, um mich dann festzunehmen. Ich habe dann jahrelang, Jahrzehnte nicht verstanden, warum bin ich da überhaupt rausgekommen. Es war damals wirklich Todesangst. Man weiß ja als junger Mensch nicht, was ist Todesangst. Ich habe es eigentlich nur daran gemerkt, an meinen körperlichen Reaktionen, dass ich, als die Gefahr vorbei war, aufgestanden bin und mir da sicher 1 Liter Wasser vom Rücken in die Hose gerutscht ist. Und ich habe es dann, wie gesagt, gar nicht verstanden, warum bin ich da überhaupt rausgekommen. Ich habe später dann in den Akten gelesen, dass der Führungsoffizier dieses Spitzels es versäumt hat, die Grenztruppen zu benachrichtigen, dass da mir eine Falle für mich gestellt war. Und die sind 3 Meter an mir vorbeigegangen. Ich habe den Zigarettenrauch gerochen, ich konnte ihr Gespräch hören. Ich konnte ihre Stiefel, die Vibration ihrer Stiefel am Boden feststellen, aber die haben nicht nach mir gesucht. Und ich hatte zum Glück grüne Hosen, grünen Parka, Ami-Parka an, habe natürlich meine Hände verborgen, mein Gesicht weggestreckt. Und so, dass sie mich in einer zum Glück halbwegs bewölkten Nacht nicht gesehen haben. Aber ich hätte mich ganz sicher nicht festnehmen lassen, weil ich eigentlich hätte versucht wegzurennen. Und hätte natürlich gegen ihre Kalaschnikows wenig Chancen gehabt. Aber das war tatsächlich eine Situation, wo ich wirklich sehr nahe dran war und nur durch das, ja, würde ich mal sagen, blödsinnige Verhalten eines Stasi-Mannes dann davongekommen bin.
Und es kam noch zweimal vor, dass also ein Entführungskommando auf Sie eingesetzt
gut,
wurde.
Gut, das war später, das war 64, 65. Die andere Geschichte war ja schon Anfang 62, aber 64, 65 haben sie ja versucht, mich zweimal zu entführen, einmal in Wien, einmal in Berlin. Aber das, und das hatte den Hintergrund, dass ja, das ist auch wieder die gute deutsche Tradition. Man hat damals nicht mit dem Zielfernrohr auf uns geschossen. Das kam erst später durch die RAF. Aber damals, die DDR hat oder die Justizministerin Hilde Benjamin und der Generalstaatsanwalt Josef Streit hatten ausgemacht, wenn wir den Feigl kriegen und noch zwei, drei andere Personen, also meine Freunde, meine Lehrmeister, wenn wir die kriegen, dann vors Gericht stellen und dann Todesstrafe. Also dieses Urteil hatte nicht der Richter gesprochen, sondern hat die Stasi oder andere Leute haben das gesprochen. Und jedenfalls war klar, ich sollte zum Tod verurteilen. Ich war aber dann 64 noch der Einzige von den vier Leuten, die sie zum Tod verurteilen wollten, der noch aktiv war. Meine Freunde hatten schon aufgehört, deshalb sind sie an die nicht mehr rangegangen. Aber mich wollten sie eben zweimal verführen, um mir nicht, wie gesagt, eine Bombe ins Zimmer zu werfen, sondern ordentlich deutsch vor Gericht stellen und dann zum Tod verurteilen. Aber da bin ich von der Schippe gesprungen. Und ich kann natürlich triumphierend sagen, Hilde Benjamin und Josef Streit sind tot. Ich lebe immer noch ganz vergnügt.
Aber hatten Sie da nicht das Gefühl, meine Güte, ich bin hier ein Staatsfeind, hier versucht mich wirklich jemand umzubringen in dem Sinne. Ich lasse das jetzt lieber bleiben.
Ich habe mich komischerweise vielleicht, wenn man lange Zeit Erfolg hat, mir ist ja dann nach dieser Spitzelgeschichte nie mehr was schiefgegangen. Und insofern, wenn ich immer nur Erfolge habe und dann auch entsprechend jung bin und keine Familie habe, auf die ich Rücksicht nehmen muss, ich habe gedacht, ich springe denn immer wieder von der Schippe. Mhm. Die haben keine Chance gegen mich. Ich bin pfiffiger, ich bin schneller, ich bin cleverer als die. Ich werde denen immer davonlaufen.
Mhm. Mit einer letzten tollen Tour, wie Sie es selber nennen, ging 1970 dann die Fluchthilfezeit zu Ende. Sie haben Ihr Studium dann doch noch abgeschlossen irgendwie, zogen nach Süddeutschland, haben eine Familie gegründet, wurden erfolgreicher Facharzt für Orthopädie. Ich bin damals auch in der Gegend groß geworden, habe mir jetzt so einen honorigen Dr. Burkhard Feigl vorgestellt mit einer schicken Praxis, bestimmt einem Mercedes und einem schönen Haus. Alle Ärzte damals in den 70er, 80ern hatten das. In der Freizeit macht er Musik, engagiert sich bestimmt in der Gemeinde. Und keiner weiß, dass dieser Mann in einem umgebauten Cadillac Menschen aus der DDR holte, 9 Jahre lang, 650 Menschen. Grätschen wir jetzt also voll rein, wenn Sie meine Vision jetzt nicht teilen, oder dass das so war. War das so? War das vorbei plötzlich für Sie in dieser Zeit? Ging dann so ein normales Leben los in Süddeutschland, fernab der Grenze, fernab dieser ganzen Problematik außer im Fernsehen?
Schon ein bisschen so. Ich bin überhaupt ja aus Berlin rausgegangen, weil ich durch diese tolle Tour, die ich zuletzt hatte, die Stasi auch nie rausgekriegt hat, die 4 Jahre lang gelaufen ist. Und die Stasi, ich habe aktenweise, was sie alles gemacht hat, um uns aufzudecken, aber hat es nicht geschafft. Aber das kann ich jetzt ganz kurz lassen. Jedenfalls hat meine Frau gesagt, ach weißt du, wenn sie unser Kind, ich habe 69, ist unsere erste Tochter geboren, oder mich, also sie entführen wollen, wir haben doch keine Chance, lass uns rausgehen aus Berlin. Ich bin dann nach Hannover gegangen, weil ich von dort wieder ganz schnell in Berlin sein konnte, per Flieger. Und jedenfalls habe ich dann, als ich die Tour an 2 Freunde weitergegeben habe, die sie weiterbetrieben haben, musste ich kein schlechtes Gewissen haben, dass ich etwas nicht tue, wo ich die Fähigkeiten dazu hatte, dass ich also Menschen vielleicht nicht helfe, musste ich mir kein schlechtes Gewissen machen. Aber und die Tour ist auch weitergelaufen bis Ende 70, weil dann dieser Franzose, mit dem das lief, seinen Dienst aufhören musste und nicht mehr in Berlin bleiben konnte, sondern wieder nach Frankreich zurückging. Und insofern war diese Zeit dadurch limitiert. Aber dann hat mich Medizin natürlich auch fasziniert. Ich habe zunächst mal auf Intensiv gearbeitet, aber es ist ja so wahnsinnig, wie der Mensch eine Maschine ist. Ich spritze ein bisschen Calcium oder ich mache das und dann reagiert er so. Es war für mich ein Wunderwerk, in das ich eingreifen kann und wo ich natürlich dann immer unter dem Gedanken, dass ich helfen kann, dass ich was machen kann. Das hat mich schon auch genauso fasziniert oder ähnlich fasziniert wie die Fluchthilfe. Und insofern bin ich auch ein sehr engagierter Mediziner geworden. Und ich habe deshalb die Fluchthilfe weit hinter mir gelassen. Ich habe wirklich nicht mehr daran gedacht, dass ich da so eine Vergangenheit habe. Die hat mich natürlich dann 1989 eingeholt und vor allem als 2001 Spiegel TV dann auf mich zukam und sagte, ja, Sie haben doch mal, und ich sagte, okay, ja, können wir da mal einen Film drüber machen? Und ich sagte, okay. Und so, dadurch bin ich wieder zurückgeholt worden, praktisch in diese alte Sache. Und da habe ich dann eben auch überlegt, da stimmt vieles nicht, was es so im Schwange war. Da muss ich dagegen angehen, da muss ich was tun.
Noch einmal Musik, die Sie gerne mögen. Burkhard Feigl aus der 6. Symphonie von Peter Tschaikowski. Der Pathetik, haben Sie sich eine Passage ausgesucht? Was liegt Ihnen denn daran?
Na, das ist so meine Lieblingssymphonie, so, die sehr ja, traurig ist, aber ja auch einfach tolle Musik. Und also die Fanfaren einerseits und andererseits dieser Herzschlag am Ende des vierten Satzes, das ist schon toll.
Und den Anfang vom vierten Satz, den spielen Musik Aterna, Eterna mit Theodor Kurenzis. Aus der Pathetik von Peter Tschaikowski für Burkhard Feigl, den ehemaligen Fluchthelfer, mit dem wir im Gespräch sind in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. 2012 hat man Ihnen das Bundesverdienstkreuz verliehen. 2016 haben Sie selbst der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur eine beträchtliche Summe gespendet für einen Preis, der jährlich vergeben wird, mit 20.000 Euro sehr hoch dotiert. Wer bekommt diesen Preis?
Ja, Menschen und Projekte, die eben sich für die Aufarbeitung stark machen, die aufarbeiten selbst. Für mich ist ja die sozialistische Diktatur nicht weniger problematisch oder schlimm wie der Nationalsozialismus. Und ich möchte einfach, dass grundsätzlich totalitäre Staaten untersucht werden und weiter darüber berichtet wird, wie es da war, was da geschehen ist, warum das geschehen ist, um klarzumachen, sowas wollen wir nie wieder. Und da meine Zeit als Aufarbeiter begrenzt ist, natürlich, ich bin heute 81, also so, der Spring ins Feld ist vorbei, aber insofern wollte ich diesen Preis stiften, damit er eben noch 20, 25, 30 Jahre weitergeht und Leute hier und Menschen und auch Projekte, die sich eben für besondere Dinge in der Aufarbeitung engagieren, dass die da geehrt werden und ihnen eine Grundlage geschaffen wird, auch weiterzumachen.
Sie haben etliche Publikationen veröffentlicht in den letzten Jahren. Ihr Buch Wege durch die Mauer ist jetzt nochmal neu und nochmal umfangreicher erschienen. Seit einiger Zeit sind Sie aber, Herr Feigl, mit einem ganz anderen Buch unterwegs, einem Roman nämlich, den Sie mit Ihrer Lebensgefährtin, der Berliner Schriftstellerin Roswitha Quadflieg zusammengeschrieben haben. Frei heißt das Buch und ja, da verwandelt sich Burkhard Feigl dann in eine Romanfigur. Da könnte man denken, aha, ist es jetzt also an der Zeit, dass diese ihre Geschichte jetzt zur Literatur wird oder literarisch vielleicht besser zu erzählen ist als anhand von Dokumenten?
Ich kann in einem Roman doch wesentlich mehr erzählen, als ich in einem dokumentarischen Schriftstück sagen kann. Ich habe in dem Roman einige Dinge drin reingebracht, natürlich aus meiner früheren Zeit, die ich mich jetzt nicht so richtig trauen würde, auch teilweise aus politischer Korrektheit nicht trauen würde, die in einem Sachbuch zu veröffentlichen. Im Roman ist manches üblich oder möglich. Und natürlich war das auch die Lust, mit Roswitha zusammenzuarbeiten, weil sie ja, als sie die Rolle des Kapitäns übernommen. Ich habe das schon vorher versucht, allein zu schreiben, bin damit kläglich gescheitert, weil ich gemerkt habe, mir wächst der Stoff über den Kopf. Es wird immer umfangreicher und sie hat dann eine ordnende Hand und kann daraus eben dann doch auch Formen sagen, hier müssen wir noch was schreiben, hier müssen wir was weglassen und so. Sie konnte also dadurch, also nach einigen Begriffen, die mir völlig fremd waren, Kill Your Darlings zum Beispiel oder Page Turner oder solche Dinge, die in der Literatur dann eine Rolle spielen, die hat sie mich doch etwas an das Schreiben herangeführt, nicht nur eines Sachbuchs, sondern eben tatsächlich eines Romans, der jetzt durch eine private Aufarbeitung auch bedeutet, wo wir bis in die Gegenwart gehen, Fluchthilfe heute, Fluchthilfe damals oder Menschenwürde damals oder heute im Islam, wo dann wir behandeln einen Ehrenmord, der eine große Rolle spielt zum Schluss in dem Buch oder auch Juden im Dritten Reich spielen eine große Rolle. Das heißt also, wir haben dadurch sind sehr stark in die Gegenwart gegangen und konnten das Thema Fluchthilfe auch, sagen wir, in der Gegenwart spiegeln. Und insofern bin ich sehr glücklich, dass uns das beiden zusammen gelungen ist. Wir haben uns zwar 4 Jahre lang gestritten, aber das Ergebnis hat sich gelohnt auf jeden Fall.
Im Buch gibt es eine bewegende Szene mit Robert Kennedy, dem damaligen Justizminister, der am 22. Februar 1962 in Berlin zu Besuch war, das ist bestätigt, und dann ihren Romanhelden trifft und sagt, be blessed my hero, sei gesegnet mein Held. Als ich das las, bin ich prompt drauf reingefallen und dachte, Mensch, der Feigl, der hat den Robert Kennedy getroffen. Pustekuchen, ne?
Nee, da ist schon einiges dran.
Es hat nicht, aber Sie haben ihn nicht getroffen.
Ich persönlich habe keine Zeit gehabt, weil da eine Fluchthilfeaktion lief, aber ein Freund von mir, ich sollte ihn treffen und ich habe da einen Freund hingeschickt. Und weil mir die Fluchthilfeaktion wichtiger war, als Kennedy zu treffen. Aber die Geschichte hat sich schon so abgespielt.
Mit diesem Roman ist natürlich immer noch das Interesse und natürlich Ihr Engagement für die Fluchthilfe verbunden. Es gibt diese Plattform im Internet www.fluchthilfe.de, die Sie betreiben. Eine opulente Seite, wo man sich stundenlang eigentlich festlesen kann mit unglaublichen Links, mit Geschichten, mit Dokumenten. Da denkt man, es ist immer doch noch eine offene Geschichte. Sie ist noch nicht ganz erzählt, oder, Herr Feigl?
Ja, ich bin sehr traurig eigentlich darüber, dass wir den Mauerfall vor 5 Jahren zum 25. Jubiläum groß gefeiert haben. Es war so viel Hoffnung da. Es geht jetzt weiter und die Demokratie wird gestärkt werden und wir in Deutschland haben eine gute Position. Wir sind jetzt wieder vereint, schon seit langem, und wir haben eine Ausstrahlung, und inzwischen bricht alles auseinander. Jeder kämpft gegen jeden. Und der Mauerfall wird unter sehr kritischen Gesichtspunkten auch betrachtet, wo man sich eigentlich fragt, ja, warum eigentlich? Es ist ja eigentlich absurd, dass dann eben jetzt doch auch linke Kreise immer mehr das Wort kriegen, die dann eben sagen, ja, wir wollen diese Betrachtung, die bisherige Geschichtsschreibung wollen wir nicht. Die DDR war doch eigentlich ein ganz kommode Diktatur. Diktatur ja vielleicht, aber auf gar keinen Fall Unrechtsstaat. Also es ist für mich dann doch, geht sehr viel da einen Bach runter, was wir bisher als selbstverständlich gesehen haben. Und ich bin deshalb schon ein bisschen traurig, dass es so läuft, und sehe deshalb eigentlich auch eine gewisse Notwendigkeit, dass wir weiter aufarbeiten. Alles, was ins Totalitäre geht, alles, was ins Extreme geht, können wir nicht dulden.
Burkhard Feigl, vielen Dank für dieses Gespräch. Alles Gute Ihnen.
Danke.
Musik von Robert Schumann wollen wir noch zum guten Schluss hören mit Ihnen zusammen aus dem Klavierquintett in S-Dur. Sagen Sie uns noch ein, zwei Sätze dazu, Herr Feigl?
Daran habe ich gemerkt, dass es einen Unterschied macht, wie wir es bei Beethoven-Quartetten gemacht haben, die haben einfach hintereinander weggespielt. Aber an diesem Stück haben wir gearbeitet. Da haben wir einen tollen Pianisten gehabt. Das ist ein brutal schweres Stück für das Piano, für das Klavier. Aber der hat eben auch dann uns geformt. Und plötzlich hat das Ding ganz anders geklungen als vorher. Und es war für mich wirklich ein Erlebnis, dieses Stück, was gar nicht so bekannt ist, das zu erarbeiten und daraus wirklich Musik zu machen.
Und das spielen das Artemis-Quartett und der fünfte im Bunde ist Live-Uwe Ansnes. Und damit verabschieden sich die Zwischentöne für diese Woche. Am nächsten Sonntag wird die Journalistin Emilia Smichowski zu Gast bei meiner Kollegin Marietta Schwarz sein. Ich bin Joachim Scholl, bedanke mich fürs Zuhören jetzt. Einen schönen Tag, wünsche uns allen noch eine gute Woche. Und nun Robert Schumann.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.